Der Mann, den du heiratest, ist nicht derselbe, von dem du dich scheiden lässt. Dieser Satz stammt von Saskia Schlemmer. Saskia ist Anwältin mit Schwerpunkt Familienrecht. Auf Instagram kennt ihr sie vielleicht als die Scheidungsanwältin. Sie hat nun ein Buch geschrieben über all das, was Frauen vor der Hochzeit wissen sollten. Ich habe mit ihr genau darüber gesprochen, was Frau wissen sollte bzw. zu bedenken oder zu besprechen hat mit ihrem zukünftigen Partner oder auch Partnerin. Wann ist denn ein Ehevertrag sinnvoll? Was sollte man darin alles festhalten? Und wie schaffe ich einen fairen Ausgleich für die Care-Arbeit, von denen wir Frauen ja in der Regel immer noch das meiste übernehmen? Eine super spannende Folge wieder für euch mit ganz vielen Infos. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und neue Erkenntnisse.
Der Harmony Talk, der Finanzpodcast für Frauen in allen Lebenslagen mit unserem Host Anne Connelly.
Ja, hallo Saskia, ich freue mich, dass du heute Zeit hast für mich oder für uns hier bei Harmony. Das ist ja das erste Mal bei dir im Podcast. Erstmal herzlich willkommen bei uns. Wie geht's dir heute?
Ja, vielen lieben Dank, Anne. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Und ja, du hast es ja gerade schon ein bisschen mitbekommen, off-topic, bei mir ist gerade viel los im Hintergrund. Wenn man irgendwie mit Mama sein und die beruflichen Sachen irgendwie vereinbaren will, gibt es immer wieder kleine Überraschungen, so würde ich es jetzt nennen.
Also ich habe ja gesagt, oder ich sage immer, so Mutter zu werden mit kleinen Kindern ist so ein bisschen wie ein trockener Alkoholiker. Du stehst jeden Morgen auf, und sagst dir, heute trinke ich nicht. Ja, weil weiter kannst du ja nicht gucken und planen, und so ist auch mit Kindern. Ja, because you never know. Ja, wie in deinem Falle, dann fällt der hin, meine Tochter hat Covid und es ist immer was. Ja,
es ist und immer was. Ja,
es ist immer was. Genau. Aber das ist der absolute Wahnsinn. Aber wir reden ja heute mal über einen anderen Wahnsinn.
Den zweiten, sich, genau.
Der nennt sich Ehe. Ja.
Der aber sich tatsächlich ein bisschen hat er was damit zu tun, ja.
Gut, wir werden das gleich mal besprechen. Du hast ja, da kommt ja jetzt ein Buch von dir raus und ich finde das super spannend, weil deine Idee ist ja, dass du möglichst vielen Frauen eben mal sagen möchtest, ja, was sie eigentlich so vor der Ehe schon bedenken sollten. Und dein Mantra ist ja eben auch, und da habe ich mich sehr wohl wiedergefunden, eben zu sagen, dass man ja Beziehungen auf Augenhöhe führen sollte und vor allen Dingen auch die Verantwortung für sich selber nicht abgeben sollte, wenn man heiratet, sondern eben weiter in seiner Kraft zu bleiben, wie ich auch immer sage. Und ich sehe aber auch, und du wahrscheinlich auch, dass bei vielen Frauen doch, egal auch bei welcher sozialen Schicht sie auch angehören, das vielen schwerfällt in Beziehungen, ne, so für sich selber einzustehen. Erlebst du das auch so in deinem Alltag? Was hast du da so für Erfahrungswerte?
Es ist spannend, dass wir genau jetzt wirklich auch nochmal darüber sprechen, weil das ist ja mein Credo, was ich immer sage, Frauen fällt es schwer, für sich und ihre Rechte einzustehen. Und ich muss sagen, gerade diese Woche hat es mir nochmal wirklich ins Gesicht geschmettert, so kann man es wirklich sagen. Natürlich habe ich jeden Tag damit zu tun und sage, es schockt mich eigentlich nichts mehr. Aber wenn ich dann wirklich nochmal so einen Fall habe, wo ich mir denke, hey, ich würde dich am liebsten schütteln, wach bitte auf und fordere das, was dir zusteht. Du wirst hier gerade brutal. Ich habe wirklich tatsächlich aus dieser Woche einen Fall im Rahmen einer Scheidung und einen Fall im Rahmen, wo noch nicht geheiratet wurde. Ja, und ich würde beide am liebsten schütteln und sagen, das geht auf gar keinen Fall. Erkenne deinen Wert. Und da kann man es wirklich eigentlich auch drauf bringen, und das ist irgendwie das, ja, was letzten Endes stehen bleibt, bitte erkenne deinen Wert und trau dich zu sagen, ich habe Forderungen und ich möchte bitte, dass wir darüber sprechen. Und das ist etwas, ja, du triffst es auf den Punkt, das gilt für jede soziale Schicht.
Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualwest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualwest.de. Werbung Ende. Ja, weil das habe ich in meinem Umfeld erlebt. Auch ich arbeite ja schon seit über 30 Jahren in der Finanzbranche und da hast du es ja auch wirklich mit gestandenen Frauen zu tun. Das sind ja keine Häschen im Job. Ja. Mhm. Und weil sonst überlebst du hier nicht lange, ja. Aber die berichten mir das auch. Also wenn sie heiraten und in den Dialog treten mit dem Partner, da werden die Männer dann super emotional und sagen, was denkst du denn am Anfang schon ans Ende? So nach der Art, was soll das jetzt? Ja, also das ist für viele wirklich schwierig, überhaupt dieses Gespräch zu führen. Was rätst du denn da deinen Mandantinnen?
Genau, du hast immer Respekt davor, so ein Gespräch zu führen, ja, weil dir immer unterstellt wird, du bist geldgierig, ja, du möchtest jetzt Sachen fordern, die dir gar nicht zustehen würden. Und ich glaube, da ist wirklich immer eine Scham, zu dem Partner hinzugehen, ja. Und wie du es gerade schon gesagt hast, mein Gefühl ist manchmal wirklich, dass es auch den Akademikerinnen noch schwerer fällt, ja. Die sind wirklich dann vorher selbstständig, unabhängig ja auch teilweise. Ne, jetzt habe ich durch die neue Elterngeldregelung auch nochmal eine neue Hürde, die dazu führt, dass ich in ein Abhängigkeitsverhältnis komme. Und dazu sagen, Moment mal, wir beide wollen Kinder haben. Ja, ich rede natürlich jetzt, wenn wir diesen Fall nehmen, wir reden von dem Fall, wenn man sagt, man will eine Familie gründen und es ist, wir beide sind Mütter, wir wissen ganz genau, es ist wirklich nur mit viel Hilfe, auch mit finanziellen Mitteln, möglich, dass beide 0,0 Einbußen in einer Karriere haben. Das ist einfach naiv, das zu glauben.
Ja.
So, und da merke ich dann doch immer wieder, dass diese Forderung zu sagen, hör mal zu, wie machen wir das eigentlich? Ja? Wie stellst du dir das vor? Wenn ich jetzt 4 Jahre, weiß ich nicht, 2 Jahre pro Kind aussteige, da nichts mehr verdiene, dann vielleicht auch hinterher immer diejenige bin, die das Backup ist, egal in welchen Lebenslagen, ich habe dadurch Nachteile, ich habe dadurch in meiner Karriere Einbußen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht diejenige sein, die eigentlich die ganzen Einbußen alleine trägt, sondern ich finde es richtig, dass wir das aufteilen, dass auch du Verantwortung übernimmst. Das kannst du machen, indem du sagst, du übernimmst quasi die Verantwortung in der Beziehung, in der Familie, dass du dich genauso viel um das Kind kümmerst. Und da rede ich aber wirklich davon, ich sage immer, nur wenn beide Partner wirklich in jedem Lebensbereich 50% übernehmen, dann finde ich, gibt es auch keine Diskussion um einen Ausgleich. Aber das ist nicht die Realität, sondern die Realität ist, dass immer die Frauen zurückstecken, zumindest in über 90%. Und wir tun so, oder auch jetzt hier in unserer, vielleicht auch in so ein bisschen in dieser privilegierten Welt, ne, wo wir sagen, Mensch, die Frau schafft doch noch eben quasi ihre 35 oder ihre 30 Stunden, arbeitet dann aber trotzdem, fährt danach zum Kinderarzt, fährt danach zum Turnen, zum Hockey und etc. pp. Und ist eigentlich nur im Hamsterrad, ja? Und dann, dass das nicht gesehen wird. Und das finde ich eigentlich so schrecklich.
Ja, aber dabei sind wir ja schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Ich finde es gut, dass du sagst, so eine Scham, ja, weil das ist ja so auch ein emotionaler Bereich, in den das reinreicht, der jetzt rein über das Berufliche, wo man vielleicht ein bisschen sich distanzieren kann, weil es ist eben der Job, ja. Aber es reicht so ins Privatleben rein, dass man überhaupt diese Gespräche führt. Aber gerade mit den Kindern, ich sage auch mal, das ist so ein Turning Point, ja, wenn es um auch Gleichberechtigung geht. Wie du hast es korrekt beschrieben, ja. Und ich sage zu den Frauen immer, wenn sie jetzt in diese Kindersituation kommen und sich für dich nachdenken drüber, ja, bleibe ich jetzt daheim oder diese Gespräche führen mit dem Mann, dann sollten sie immer überlegen, was hat das jetzt, wir sind ja aus der Finanzbranche, ja, du bist ja im rechtlichen Bereich. Ich sage immer, es sollte wissen, was das für deine persönliche Lebensentscheidung für finanzielle Konsequenzen hat für dich. Ja, das ist ja genau, was du sagst, ja. Er macht Karriere. Weiterhin, sie geht in Teilzeit, ganz selbstverständlich, ja, und gibt ja auch einen Begriff dafür, die Zuverdiener-Ehe. Was empfiehlst du jetzt diesen Frauen, was sie verhandeln sollten mit ihrem Partner, ganz konkret jetzt, um dieses, wie du so beschrieben hast, diese Care-Arbeit überhaupt auszugleichen? Was sind da deine Ratschläge für diese Frauen?
Ja, dass man sich das erstmal bewusst macht, wie du auch gerade gesagt hast, dass man sich mal hinsetzt und wirklich mal rechnet, ja? Was entgeht mir denn jetzt eigentlich durch die Elternzeit in Zahlen? Was hätte ich vielleicht erreicht, ja? Da könnte man dann jetzt natürlich auch als findiger Gegner sagen, na ja, das ist ja Glaskugel gucken. Ich weiß ja gar nicht, was du erreicht hättest. Aber ich glaube, wenn man sich gut gegenübersteht, weiß man schon, dass vielleicht der andere auch weitergekommen wäre, dass der zielstrebig ist, ja, dass der eben ausscheidet. Und wenn ich sage, da ist etwas, was kompensiert werden muss, ja, dann finde ich, ist so der erste Ansatz, den man auch einfordern kann, dass man sagt, du hör mal zu, wir gehen doch davon aus, dass wir in unserer Beziehung auf Augenhöhe beide das maximal Beste auch für unsere Familie tun, ja? Und das bedeutet, wir arbeiten letzten Endes gleich viel. Du arbeitest ein bisschen mehr in deinem Job und ich mache aber zu Hause. Ich gucke, dass ich da alles am Laufen halte. Mhm. Und dass man dann eben sagt, wir haben ein Familieneinkommen. Jeder hat ein Einkommen und das werfen wir aber jetzt erstmal symbolisch in einen Topf. Und dann ist es gerecht, wenn am Ende des Monats, ich zäume das Pferd immer von hinten auf, wenn man dann sagt, am Ende des Monats hat doch jeder Ehepartner fairerweise, gerechterweise den gleichen Betrag, ne, unterstellt, wie gesagt, ich habe finanzielle Einbußen und ich trete zurück, hat doch finanziell den gleichen Betrag, um auch für sich weiterhin vorsorgen zu können, um zu sagen, ich kann jetzt eben meinen eigenen Betrag investieren. Ganz schlimm wird es immer, wenn die Frauen in Elternzeit gehen, dann sozusagen nicht mehr genug verdienen, aber irgendwie kostenmäßig alles weiterläuft und sie dann an ihre Ersparnisse gehen. Hm. Und das ist immer ein Punkt, wo man sagt, ja, das macht doch keiner. Doch, das passiert in der Praxis.
Habe ich auch schon gehört.
Das ist leider so. Mhm. Und da dann auch so nach dem Motto, ja, nee, du zahlst den Urlaub für dich und dein Kind, habe ich auch auf dem Schreibtisch, wo ich mir denke, was ist denn da nicht richtig gelaufen? Ja, ich finde, das ist auch noch, da musst du natürlich weitergehen. Was sind die Vorstellungen? Was ist auch für die Eheleute fair? 50-50, quotal am Einkommen. Ich glaube, das ist wirklich immer sehr unterschiedlich, wirklich von den individuellen Lebensverhältnissen. Ja, mhm. Was ist da irgendwie fair? Wenn ich jetzt sage, ich habe aber schon immer einen riesen Gehaltsunterschied gehabt, ich habe schon immer, weiß ich nicht, das Fünffache verdient, ja, dann finde ich persönlich es nicht fair, alles zu teilen. Aber ich möchte aber eben sagen, ich persönlich sehe das anders. Ich sage, man kann sich nicht die Rosinen raussuchen, ja. Es ist ein Team und das Team funktioniert nur zusammen. Und ich finde es sehr ungerecht, ich glaube auch psychologisch schlecht, wenn man immer sagt, der andere quasi, der Wert ist höher. Ich glaube, dass das auf Dauer ja immer zu Frustration und Ungleichheit führt. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, diese Situation habe, dann finde ich, glaube ich, kann man auch da eine gute Lösung finden, indem man eben sagt, du hör mal zu, weiß ich nicht, ich nehme noch mal ne, 10% beispielsweise erwerbstätigen Bonus, das haben wir ja immer noch mal in der Juristenwelt, dass wir sagen, derjenige, der arbeiten geht, kann immer 10% davon für sich behalten. Das ist sozusagen, dass man da schon sagt, der Gesetzgeber stuft die Erwerbstätigkeit ein bisschen höher ein als die Care-Arbeit. Aber sonst, wie gesagt, ganz normal in der Zugewinngemeinschaft ist es so, dass man sagt, grundsätzlich ist die Arbeit zu Hause genauso viel wert, wie wenn ich arbeiten gehe. Deswegen habe ich ja die Zugewinngemeinschaft. Mhm. So, und wenn man sagt, da finde ich einfach, ich lebe dieses Prinzip, wir teilen am Ende schon. Ja, aber schon eben in der Ehe, indem wir da schon unser Einkommen teilen, damit jeder auch die Möglichkeit hat, eben für sich selbst zu sorgen. Und ich finde es ganz schlimm und ich glaube, es ist auch wirklich für die Paare ganz schlimm, für die Frauen, die immer wieder um Geld fragen müssen.
Mm,
ja, die wirklich,
gar nicht.
Weil dann, ja, aber das ist normal teilweise, wirklich. Und auch da Schichten unabhängig. Ja, dieses Wort könnte man jetzt als politisch unkorrekt beschreiben. Trotzdem ist es so.
Ja. Wow, das ist ja ist eine Riesendiskussion, ja. Aber ich finde den Vorschlag super, dass man eben sagt, man redet über das gesamte familiäre Einkommen und indem man eben auch über diese Wertigkeit der Care-Arbeit spricht, ja, weil ich halt das Schiff hier am Laufen, damit du eben auch arbeiten kannst und nicht ständig unterbrochen wirst in deiner Arbeit, weil der Kleine gefallen ist, im Kindergarten abgeholt werden muss und, weil das übernehme ich jetzt zeitweise, ja. Kann ja auch der Mann sein, ne? Das ist ja immer für beide Seiten. Aber wir wissen ja, dass die Realität eben primär auf die Frauen zurückfällt. Würdest du da auch raten, wenn man jetzt diese Verabredung trifft, das mag ja in einer funktionierenden Ehe noch irgendwo gehen, dass man da eine Lösung hat. Aber wir wissen ja auch alle, dass in Deutschland jede zweite Ehe in der Großstadt geschieden wird. Du bist ja auch eine Verfechterin eines Ehevertrages. Was würdest du Frauen eben auch raten, vielleicht das auch festzuhalten, vertraglich gewisse Dinge, dass eben, wenn die Ehe nicht mehr so läuft, dass man da drinstehen hat, keine Ahnung, nachehelicher Unterhalt ist vereinbart, weil sie eben zurückgetreten ist im Beruf, private Rentenversicherung oder ein privater ETF-Sparplan. Was hältst du da für Empfehlungen?
Ja, also ich glaube schon, dass man sich am Anfang erstmal hinsetzt und den Status quo aufnimmt, das, was wir auch gerade gesagt haben, und dann eben guckt, was habe ich denn auf der einen Seite für Einbußen, was hätte ich auch für potenzielle Karrierechancen gehabt und was ist dann in unserer Beziehung ein angemessener Ausgleich, der natürlich unterschiedlich sein kann, ja, dass ich sage, okay, ich sorge, wir teilen das Grundeinkommen, aber zum Beispiel noch für den Karriereknick zusätzlich, weil du zum Beispiel noch Tarifsprünge gemacht hättest, ja, zahle ich dann trotzdem nochmal in eine zusätzliche private Altersvorsorge ein, die dann eben auch aus dem Zugewinn ausgeschlossen wird, ja, wo man eben dann sagt, das bleibt dann auch der Frau wirklich vorenthalten, dass man da einfach eine Kompensation schafft. Dass man könnte aber auch zum Beispiel überlegen, ob man die Zugewinnausgleichsquote erhöht. Das ist zum Beispiel auch eine Überlegung, dass ich jetzt sage, ne, das Gesetz sagt 50-50, aber wir sagen, prinzipiell möchte ich dich auch irgendwie absichern. Ich möchte auch, dass du jetzt hier nicht nur zu Hause sitzt, sondern auch später in einer Absicherungsform hast. Das könnte man auch überlegen. Ja, es kommt wieder immer auf die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse an. Mhm. Was ich aber auch immer noch ganz wichtig finde, das hast du gerade auch gesagt, der nacheheliche Unterhalt. Ja, das ist ja auch etwas, das wir hier ja schon nach Scheidung auch insbesondere, aber auch schon eigentlich ab Trennung, die Eigenverantwortung haben. Das bedeutet, jeder ist für sich verantwortlich. So, wenn ich aber jetzt mehrere Jahre im Beruf draußen war und ich eben, wie du gerade schon auch gesagt hast, in Teilzeit gearbeitet habe, die Kinder mittags zum Hockey und weiß ich nicht was hin und her gebracht habe, dann ist es natürlich sehr schwierig zu sagen, so, wir haben jetzt eigentlich 6 Jahre so gelebt, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Kinder eigentlich komplett in die Fremdbetreuung gehen. Und du gehst jetzt mal schön deine ganz normalen Stunden arbeiten. Wenn du das nicht schaffst, dann kannst du ja noch mal ein bisschen am Wochenende was arbeiten. Solche Vorträge gibt es ja in der Praxis. Wo man dann sagt, naja, das passt ja jetzt so gar nicht zu dem gelebten Familienmodell. Ja. Und da ist es eben so, dass ich sage, das ist natürlich auch eine Absicherung der nachehelicher Unterhalt für später. Und ich habe... Oder ich muss eben, nachdem das Kind 3 Jahre, also es gibt nachehelichen Unterhalt aus verschiedenen Gründen. Beispielsweise, weil ich unterschiedliche Einkommensverhältnisse habe. Aber auch zum Beispiel, weil ich die Betreuung des Kindes übernommen habe. So. Und wenn ich die Betreuung des Kindes übernommen habe, muss ich nach dem 3. Geburtstag des Kindes grundsätzlich wieder voll arbeiten gehen. Wenn ich sage, das geht aber nicht, weil wir haben hier in der Kita nur einen Platz bis 12 oder 1 Uhr, dann muss ich nachweisen, dass ich das nicht kann. Ja, das bedeutet, da kommt dann keiner und sagt, ach, du kannst das nicht, ja, dann kriegst du was, sondern du musst fordern, wenn du etwas nicht bekommst. Und das ist die sogenannte Erwerbsobliegenheit. So, dass ich immer sage, bitte guck bei der Erwerbsobliegenheit einfach mal, ja, was ist denn an euer Familienmodell anzupassen? Ist das denn wirklich für euch fair, dass nach dem 3. Geburtstag des Kindes die Frau wieder voll arbeiten geht? Oder sollte man da bitte auch eine Lösung zugunsten des Kindes treffen, ja? Das ist etwas, wo ich sage, was super, super wichtig ist. Dann natürlich auch die Frauen, die in einer Zuverdiener-Ehe leben. Bitte unterschreibt nicht, dass ihr auf den Versorgungsausgleich verzichtet. Mhm. Unabhängig davon, ob das jetzt hinterher wirksam ist oder nicht. Ja, ich habe Eheverträge hier liegen, auch wieder ganz aktuell, wo genau sowas stattgefunden hat. Ja, und das ist auch etwas, wo ich sage, bitte lest, was ihr unterschreibt. Also man kann natürlich viel regeln in einem Ehevertrag, man kann aber auch die Rechte beschneiden. Ja, deswegen, das ist eben alles, nicht alles, aber sehr, sehr viel in diesem Vertrag möglich zu regeln. Und es geht eben ganz klar darum, dass man sich überlegt, wie lebe ich denn heute? Wie lebe ich heute? Und wie würde ich im Fall einer Trennung leben? Mhm. Und wie möchte ich im Falle einer Trennung leben? Was muss ich heute dafür tun? Ich übernehme 100% Verantwortung und sage so, du bleibst auch zu Hause und machst auch die Hälfte davon und ich gehe weiter meinem Lebensweg nach. Oder du möchtest, dass ich dir den Rücken frei halte, du möchtest Karriere machen, das ist auch für mich ein Stück weit okay, aber nicht um jeden Preis. Mhm. Ja, weil wenn du dafür nicht mir auch einen Ausgleich schaffst, dann müssen wir es anders machen. Ja. Dieses Wording muss stattfinden.
Ja, absoluter Appell an alle, die hier zuhören, weil das ist essentiell, dass man das bespricht. Und ich denke, wenn man in der Phase ist, wo man die Familienplanung macht, da ist ja auch noch, man möchte das ja gemeinsam, ist auch noch eine Offenheit und dann ist auch, für die meisten sollte klar sein, dass man das Beste von der anderen Person möchte. Und da ist die Zeit eben, das zu diskutieren und nicht, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Vor allen Dingen meine Erfahrung ist, vielleicht teilst du das auch, sobald andere Partner auch in einer Trennungssituation reinkommen, ist alles dahin, ja.
Weil dann, jedes Versprechen.
Ja. Genau, weil dann eben natürlich auch andere finanzielle Begehrlichkeiten bei dem jeweiligen Partner, das ist klar, ne? Weil dann muss man ja jemand anders, will man ja dann umgarnen, umzirzen und dann kostet es eben auch Kohle und dann hast du ganz andere Diskussionen. Also ich kann nur dringend empfehlen, deshalb finde ich auch das Gespräch mit dir so wahnsinnig wichtig. Mädels, seid nicht so blauäugig, sucht das Gespräch und fordert eben das ein und ich glaube, es macht auch dann wirklich für Beziehungen auf Augenhöhe, wenn man das Gespräch sucht. Meine Erfahrung ist, dass Männer brauchen auch diesen Respekt. Ja, du kriegst auch nicht den Respekt, wenn du einfach nicht einfach mal sagst, so Junge, so und nicht weiter. Ja.
Ja, und finanzielle Mittel verändern auch, ja, und da würde ich auch wirklich sagen, dass man da mal ehrlich in die Gesellschaft guckt. Natürlich verändert Geld, ja. Das sind Machtverhältnisse, die da entstehen und das ist auf Dauer ungesund, ja. Man möchte auch nicht in der Position sein, weil man stellt sich das auch mal im Freundeskreis vor, ja. Man hat eben sich für diesen Weg entschieden. Dann andere machen es vielleicht anders und du fühlst dich doch dann auch schlecht als Frau, ja, automatisch, weil dir vielleicht von außen was anderes suggeriert wird. Und auch dann zu sagen, nein, wir leben dieses Modell, weil es für uns und für unsere Familie das Beste ist. Und wir möchten aber auch, dass hinterher beide weiter auch irgendwie leben können und nicht der eine wirklich, ja, ich sage immer, der Fall von oben nach unten tut richtig weh, ja. Und so höher ich falle, ja, so tiefer ich falle, desto höher der Aufprall. Und das ist wirklich auch mein Learning.
Ja, ich meine, wir reden ja hier immer von Fällen, wo sich Partner bewusst trennen. Ob die eine das jetzt will oder der andere ist jetzt dahingestellt. Aber es gibt ja auch Fälle, wo jemand verstirbt. Und da ist es eben genauso wichtig, dass man da eben auch nicht nur dem einen alles überlässt, sondern eben auch selber wieder an seine Kraft kommen kann, weil du das dann auch musst. Nochmal eine ganz andere Situation.
Ja, ne? Genau, auch da, ne, wenn ich dann auch sehe, da sind dann irgendwer in Immobilien getätigt, da sage ich dann auch immer, okay, denken Sie bitte über eine Versicherung nach, ja, dass hinterher Sie irgendwie noch die Darlehensraten bedienen können. Das wird auch ganz oft nicht gemacht, dass da wirklich auch geschaut wird, wie kann ich denn den anderen wirklich absichern? Und da ist dieses Wort wirklich auch Programm, ja, ich möchte abgesichert sein. Aber wer sagt denn, ich möchte abgesichert sein? Das trauen sich die meisten nicht zu sagen. Ich hatte einmal ein sehr interessantes Gespräch. Da wurde dann wirklich, da hat sie dann auch gesagt, nein, wir leben so und das ist für mich toll, aber ich möchte doch später nicht schlechter leben als heute. Aber sie hat es ausgesprochen, ja, und sie hat das ausgesprochen, was alle denken, ja, und das möchte ja keiner. Es möchte keiner und ich möchte ja insbesondere nicht, dass meine Kinder schlechter leben.
Ja.
Ja. Und darauf zu vertrauen, so nach dem Motto, das macht mein Partner nicht, das ist sehr ehrenswert. Aber ganz ehrlich, die Praxis zeigt etwas anderes. Und ich glaube, da muss jeder gar nicht uns beiden zuhören, sondern mal einfach nur links und rechts in dem Freundeskreis gucken. Und wenn man da sagt, das passiert uns nicht, wir sind anders, da sage ich ganz ehrlich, Leute, Hochmut kommt vor dem Fall.
Mhm. Ja, ich sage auch immer, wer dann eben sagt, so ja, das macht er nicht, doch macht er und mehr. Ja, weil das ist, was ich erlebt habe in meinem Freundeskreis, wo dann gestritten wurde, weil der Mann doch noch ein bisschen nachehelichen Unterhalt zahlen musste. Und dann ging es darum, wer zahlt jetzt das Eis für die Kinder am Wochenende, wenn die zu Besuch beim Vater sind. Und dann sage ich mir, get a life. Ja?
Ja.
Und das ist tatsächlich passiert. Und da denkst du dir, geht's noch? Ja,
ja,
aber es, wie gesagt, es gibt eben alles und deshalb sprechen wir heute. Vielleicht noch abschließend, weil wir könnten da wahnsinnig viel lange drüber sprechen. Wir haben ja auch gesagt, ich lade dich ein in unseren Hermanni Club. Dann habt ihr auch mal die Möglichkeit, die Saskia selber zu treffen. Wir sind noch in der Terminfindung, aber kommt. Vielleicht nochmal ganz konkret abschließend auch zum Thema Ehevertrag, weil ist ja klar, glaube ich, auch, dass du da eine Verfechterin bist davon. Vielleicht kannst du mal ein bisschen ein paar Worte auch dazu sagen, was da vielleicht zu beachten ist. Tendierst du eher dazu, das ausschließlich vor der Ehe zu machen? Man kann es ja auch noch währenddessen machen. Wie sieht's aus mit Anwälten? Sollte man sich den teilen? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, was da so auch vielleicht reingehört, so ein paar Basissachen.
Ja, ich glaube, da kann man wirklich jetzt mal drei Sachen noch mal in den Vordergrund stellen. Erstens, Ehevertrag könnt ihr immer schließen, bedenkt aber natürlich dabei immer, dass ich für einen Vertrag zwei Unterschriften brauche, ja? Also, dass der andere hinterher einen Vertrag unterschreibt, wenn man schon verheiratet ist, ja, das kann gut gehen, das ist aber auch schon mal nicht gut gegangen. So, aber ich denke jetzt auch hier, das ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange so en vogue, so nenne ich es jetzt einfach mal, es gibt immer wieder die Möglichkeiten, ja. Dann ist der zweite Punkt, dass natürlich auch hier immer Grenzen sind von dem, was man regeln kann. Also zu glauben, ein Ehevertrag ist das aller Heilmittel, ja. Vielleicht auch das nochmal, was mir jetzt auch nochmal so, auch im Rahmen natürlich meines Buches, wo ich super viel darüber spreche, das ist nicht die Garantie für alles, weil du kannst nicht alles bis ins kleinste Detail regeln, ja. Du kannst dich in einer gewissen Form absichern. Was ganz wichtig ist, dass du dich eben schon in der Ehe absicherst, dass du schaust, dass dieser Ausgleich schon in die Ehe verlagert wird, ja. Dass du da eben die Möglichkeit hast, ich meine, ich glaube, deine Zuhörerin brauche ich nicht Zinseszinseffekt erklären, ja. Deswegen, dass du da einfach wirklich guckst, dass da schon ein Ausgleich, sofern finanziell auch da die Mittel sind, eben bekommst, ja, dass du auch dein eigenes Depot vielleicht hast, dass du die eigene Altersvorsorge hast, dass da schon mal viel stattfindet, dass du eben nicht im Falle einer Trennung bei Null dastehst. Da ist auch eine gewisse Eigenverantwortung, dass du da eben schaust, dass nicht immer nur die Urlaube bezahlt werden, sondern dass auch vielleicht ein bisschen was auf zur Seite geschoben wird. Da könnte man jetzt natürlich sagen, es gleicht sich im Zugewinn wieder aus, ja, aber es geht natürlich trotzdem darum, selbst wenn ich hinterher einen Ausgleich irgendwo habe, dann ist der da schon mal ein Batzen auf deiner Seite und es wird ja sowieso verrechnet. Schwierig ist, wenn die ganze Hälfte aus seiner Seite ist und dann wird hinterher das Vermögen irgendwie, ich sage ja immer, es verschwindet dann durch Zauberhand. Ne? Ja. Wenn schon mal was bei dir ist, dann hast du schon mal eine gewisse Sicherheit, selbst wenn es sich ausgleicht. So, das ist schon mal ganz wichtig. Dann das Thema Anwälte, was du gerade angesprochen hast. Vielleicht auch nochmal hier, auch bei einem sogenannten vorsorgenden Ehevertrag, der Ehevertrag, den ich in guten Zeiten schließe. Es gibt keinen gemeinsamen Anwalt für Eheleute. Und ich sage das auch nochmal so drastisch. Bitte, jedenfalls das Erstgespräch, bitte lasst euch alleine beraten, was sind eure Rechte. Ich sehe, was passiert, wenn von Anfang an beide auch sozusagen da mitsetzen, weil natürlich ist immer die Möglichkeit, auch wenn nur einer Mandant ist und die Interessen vertreten werden, dass der andere Ehepartner mit dabei ist. Aber ich glaube, dass ganz wichtig ist, erstmal für sich zu wissen, was ist der Status, was würde mir zustehen oder auch, was wäre ich verpflichtet zu geben. Ja, dass man da einfach sich mal eingesteht, du, ich habe mich mit diesem Thema nicht beschäftigt, das ist Neuland für mich. Wie soll ich sofort eigentlich in eine Diskussion, in einem Gespräch mit einem Partner gehen, wenn ich noch gar keine Basics weiß? Ja, oder selbst wenn ich die Basics weiß, wie wende ich die Basics denn auf meinen Fall an? Ja, und das ist auch etwas, was ich jetzt wirklich stark in dem letzten Jahr gemerkt habe. Da wirklich einfach mal sagen, okay, dann weiß ich wenigstens, was Sache ist. Auch, ne, ich muss hier leider in diesen Klischees sprechen. Wenn der Mann vorschlägt, den Ehevertrag zu machen, ja, dann bitte auch ganz genau darauf achten, ja, wie reagiert der Anwalt? Weil da habe ich jetzt auch in der letzten Zeit Sachen mitbekommen, wo ich es selber gar nicht fassen konnte, dass das in dem Gespräch gelaufen ist. Jetzt auch allein jetzt als meine Anwältin-Sicht, ja, was da teilweise von Kollegen praktiziert wird, was für Drucksituationen entstehen, was für Falschaussagen getroffen worden. Das war mir vorher jetzt auch gar nicht, ja, es hat mich auf jeden Fall doch verwundert, so kann man es nennen, dass man wirklich darauf achtet. Okay, und auch bitte auf das Bauchgefühl hören. Ganz, ganz wichtig, die innere Intuition. Wenn wir alle mal in jeden Lebensbereich wieder dazu zurückkommen würden, fühlt sich das gerade richtig an? Da mal zu schauen und wirklich zu sagen, das ist wichtig. Grundsätzlich brauche ich für den Ehevertrag einen Notar. Ohne Notar geht gar nichts. Ob ich einen Anwalt mit ins Boot hole, ist immer noch mal den Ehepartnern selbst überlassen. Man muss aber natürlich überlegen, dass jetzt auch der Notar, der macht natürlich viele Verträge am Tag, ja? Und der ist auch nicht rechtsberatend in der Weise wie ein Anwalt tätig, ja? Das ist etwas ganz anderes. Und auch natürlich Anwälte, die sich mit Eheverträgen beschäftigen, die im Familienrecht tätig sind, die Scheidung machen, die wissen natürlich genau, was zu Streitpunkten auch hinterher es kommt. Und da vielleicht sich, der Notar setzt sich nicht mit dir hin und geht sozusagen die ganzen Regelungen vor und zurück durch. Das passiert ganz oft nicht. Das ist nicht so, sondern man sagt, ja, nee, was wollen sie regeln? Und dann gibt es natürlich auch gewisse Standards, ja, die werden dann halt passend oder nicht passend mal rausgeholt. Und aber diese individuelle Situation abzuklopfen, vielleicht auch mal zu gucken, was stellt mir denn an Unterhalt zu, das ist natürlich, da würde ich einen Anwalt konsultieren. Die Kehrseite ist, wir sind hier ehrlich, Eheverträge kosten Geld.
Das ist richtig, da scheuen ja auch manche davor zurück. Aber ich sage, das ist auch eine gute Investition. Und vor allen Dingen ist es eine gute Investition, wenn man dann dein Buch kauft, sich einfach mal vorher schlau macht, weil ich denke, das ist wie bei uns in Finanzplanung eben auch, du weißt manchmal gar nicht, welche Fragen du stellen sollst. Und ich glaube, indem man sich selber mal so ein bisschen aufschlaut, nicht nur bei uns zuhört, sondern eben so ein Buch mal reinschaut, da kommen erstmal, ach, so geht das, oder habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und eben auch selber, wie du sagst, selber kümmern. Es geht nicht, man kann seine Verantwortung nicht abgeben. Du musst in deiner Kraft bleiben und heute hast du alle Möglichkeiten als Frau, dich da auch vorher schlau zu machen. Und es geht ja auch nicht darum, den anderen über den Tisch zu ziehen, sondern eben auf Augenhöhe zu sein. Das ist zumindest mein Anspruch, weil das mag ich auch nicht, wenn das einseitig ist. Das gilt für Männer wie für Frauen. Und das ist auch hier unser Plädoyer. Saskia, ich könnte noch ganz lange mit dir reden, weil das ist ein großes Thema, ein Herzensthema von mir. Wir verlagern unser Gespräch einmal in unseren Club. Für heute muss es leider genügen. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Insights und deinen tollen Intellekt, wo du dich da auch reingedacht hast in dieses Thema. Und ich empfehle euch alle auch auf jeden Fall mal Saskias Buch anzuschauen. Wir kündigen natürlich tolle Gäste wie dich immer an bei uns in unserem Newsletter. Der kommt ja jeden Donnerstag raus. Wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Saskia.
Tschüss, danke schön.